SWR 2 Tandem.
Mit Patrick Bartarilo. Guten Abend. Knapp bei Kasse. Wovon im Alter leben? Darum geht es heute in SWR 2 Tandem Hörer live. Unser Gast heute Abend ist Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler von der Hochschule Koblenz. In Koblenz, da sitzt er auch gerade im Studio. Guten Abend, Herr Sell.
Guten Abend.
Herr Sell, Sie sind Hochschulbeamter. Sie müssen sich vermutlich persönlich wegen Ihrer Rente keine Sorgen machen. Ganz am Anfang Ihrer Karriere, da hatten Sie allerdings einen anderen Berufswunsch. Sie wollten Krankenpfleger werden. Wie wäre es denn da heute gewesen mit der Rente?
Naja, wenn ich die Ausbildung dann beendet hätte und auch 40 Jahre lang in dem Beruf eines Gesundheits- und Krankenpflegers, wie das heute heißt, gearbeitet hätte in einem öffentlichen kommunalen Krankenhaus, 40 Jahre, dann würde ich bei dem bisherigen Einkommen auf eine Monatsrente von 985 Euro kommen.
Ja, also nicht viel.
Nicht viel für ein so langes Erwerbsleben in einem so wichtigen Beruf.
Ja, also sind wir genau beim Thema, also bei den Berufen, wo man ein Leben lang arbeitet, wo man eigentlich davon ausgeht, ich habe die Rente, mit der ich dann gut durchs Alter komme, und am Ende ist es nicht so. Ein Punkt, ein wichtiger, entscheidender Knackpunkt heutzutage ist auch, ab wann man sich dann Gedanken darüber macht, wie gut man versorgt ist, wie gut es um einen im Alter stehen wird. Wie war das bei Ihnen am Anfang? Also haben Sie sich ganz am Anfang schon Gedanken darüber gemacht, mit dem Beruf kann ich meine Rente sichern, mit dem wird es schwierig?
Nein, also bei mir war das überhaupt kein Kriterium, und ich denke, das ist auch durchgängig so. Die jungen Leute, die ich auch an der Hochschule erlebe, die denken über alles Mögliche nach, nur nicht über ihre Rente. Die Ökonomen kennen da einen Begriff, Minderschätzung zukünftiger Risiken, so heißt das. Also das heißt, in dem Alter denkt man nicht an 65 oder demnächst 67, wo man dann in die Rente geht. Das ist auch klar, und deswegen haben wir ja auch sowas wie eine Pflichtversicherung, weil man weiß, dass junge Leute oder auch mittelalte Leute nicht wirklich von sich aus genügend vorsorgen würden.
Um nochmal die Brisanz des Themas auch klar zu machen, über die wir heute sprechen. Es gibt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin, die sagt, dass von den heute 55- bis 64-Jährigen, also diese ganze Generation, die jetzt unmittelbar vor der Rente steht, von denen werden fast 60% ihren jetzigen Lebensstandard mit der ihnen zustehenden Rente nicht decken können. Und dieses Nicht-Decken-Können, das ist nicht wenig. Die Lücke, die da klafft, ist enorm. Im Durchschnitt fehlen 700 Euro. Ist das in Ihren Augen ein sozialer Sprengstoff für die nächsten Jahre?
Absolut. Und ich möchte das Bild ergänzen. Sie hatten ja auch meine eigene Situation angesprochen als Beamter. Die haben ja keine Rente im Alter, sondern kriegen Pensionen. Und die Pensionen sind wirklich sehr gut und ganz anders als die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Und was wir befürchten müssen, ist, wenn wir am System nichts ändern, wird es eine Polarisierung geben zwischen oben und unten. Wir werden nicht nur deutlich mehr altersarme Menschen bekommen, sondern wir werden gleichzeitig auch einen starken Anstieg von Menschen bekommen, die sehr gut gepampert im Alter sind finanziell, weil sie sozusagen eben nicht nur eine gesetzliche Rente bekommen, sondern noch andere Einkommensquellen. Und in der Kumulation werden die super gut leben können im Alter. Aber sozusagen diese Schere, die da auseinandergeht, das ist das, was einen eigentlich wirklich besonders beunruhigen sollte.
Also die Schere ist natürlich auch deswegen groß, weil diese 700 Euro Differenz, die wir gerade angesprochen haben, die da fehlen können für jemanden, der sehr wenig verdient, der also sagen wir mal 1.500, 2.000 Euro verdient, natürlich sehr viel ausmacht. Während wenn die Beträge sehr hoch sind, dann kann man vielleicht auch 700 Euro mal verkraften. Also wir haben dieses ganze Mosaik, dieses Panorama an Problemen, das auf uns zukommt, jetzt schon mal ganz gut aufgerissen. Wenn Sie mit uns sprechen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, über dieses Thema, also knapp bei Kasse, wovon im Alter leben? Wie kann man kreativ sein, wenn es mit dem Geld nicht mehr hinhaut? Was sind grundsätzliche Fragen dazu? Können Sie gerne mitsprechen, mitdiskutieren bei uns. 0722 1 2000, also in die Baden-Badener Vorwahl und dann die 2000. Erzählen Sie uns von sich, also wenn Sie in Rente sind, wie gehen Sie damit um, wenn Sie vielleicht weniger Geld haben als früher? Gibt es da auch kreative Möglichkeiten? Haben Sie Ihre eigene Art, damit umzugehen? Und natürlich für die anderen, die noch im Berufsleben stehen, denken Sie an Ihre Rente. Haben Sie da einen ganz besonderen Plan zum Beispiel? 07221 2000, 07221 2000. Thema knapp bei Kasse. Wovon im Alter leben? Wir sprechen da rüber mit Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler von der Hochschule Koblenz. Herr Sell, wir haben schon darüber gesprochen, was ist, wenn der Lebensstandard knapp wird im Alter, also wenn mit der Rente, die zur Verfügung steht, bestimmte Dinge nicht mehr möglich sind. Im Extremfall droht dann Altersarmut. Und das ist natürlich auch so ein Schlagwort, das man immer wieder hört. Was ist das denn eigentlich, altersarm?
Ja, also altersarm ist ein umkämpfter Begriff. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen, die viele Politiker, aber auch in vielen Medien hört man immer, na ja, Altersarmut ist doch gar kein Problem, weil in Anführungsstrichen nur etwas mehr als 3% der Älteren über 65 sind im Grundsicherungsbezug. Also das, was wir Hartz IV für Ältere nennen, Sozialhilfe. Und das wäre doch eine überschaubare Größenordnung. Da wird Altersarmut also reduziert auf den Bezug von Grundsicherung, von Sozialhilfe. Zurzeit sind über 550.000 Menschen in Deutschland im Grundsicherungsbezug, wenn sie älter als 65 sind. Jetzt muss man aber wissen, dass 50% dazu gerechnet werden müssten, die gar nicht die Leistung in Anspruch nehmen. Das wissen wir. Die könnten also, aber die tun das nicht. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Die Älteren schämen sich, zum Sozialamt zu gehen. Sie sind zu stolz, diese Leistung zu beantragen. Viele Ältere haben Angst, aus ihren Wohnungen raus zu müssen, weil man fällt unter die gleichen harten Regelungen wie die Hartz-IV-Empfänger, was die Wohnungsgrößen angeht. Und auf dem Land gibt es nochmal besondere Probleme. Aber mein Punkt ist, diese Altersarmut zu reduzieren auf den Sozialhilfebezug, weil man so wenig Geld hat, dass man Anspruch darauf hat, das ist nicht richtig. Es gibt international eine klare Armutsdefinition, die sagt, wenn Sie weniger als 60% des Median-Durchschnittseinkommens haben in Deutschland, dann gelten sie als von Armut gefährdet. Ich mache das mal für die Hörer an einer Zahl deutlich. Im vergangenen Jahr war es so, wenn sie weniger als 999 Euro im Monat für alles zur Verfügung hatten, also Wohnen, Leben, Teilhabe, dann galten sie als von Armut gefährdet. Und ich sag mal, wenn man hier in Koblenz oder in Köln, wo auch immer, mit so einem Betrag sein Leben fristen muss, dann kann man keine großen Sprünge machen. Und wenn sie diese Grenze zugrunde legen, dann hatten wir im vergangenen Jahr in Deutschland unter den Älteren bereits über 2,5 Millionen, die zu dieser Gruppe gehören, die also mit weniger Geld im Monat auskommen müssen.
Also eine große Gruppe, größer als man es auch erwarten würde. Sie haben auch ein Gefühl angesprochen, also die Scham, die auch veranlassen kann, dass bestimmte Menschen dann die Grundsicherung nicht in Anspruch nehmen können. Das kenne ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe in einem Berliner Mietshaus eine Mieterin unter mir gehabt, eine ältere Dame, die ich mal immer wieder zum Kaffee bei ihr besucht habe. Und sie hat immer geantwortet, wenn ich sie gefragt habe, wie geht's Ihnen, hat sie immer gesagt, mir geht's sehr gut. Und irgendwann war keine Milch da. Und ich habe gefragt, könnte ich noch ein bisschen Milch haben? Und dann brach sie auf einmal in Tränen aus und es hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich wirklich nicht das hat, was sie braucht an Geld, um gut durchs Leben zu kommen. Also ich erinnere mich nur gerade dran über dieses Wort Scham, also diese Gefühle, die man manchmal dann gar nicht wahrnimmt, wo man denkt, wo so eine Fassade da ist.
Ja, und es ist nicht nur Scham, sondern es ist natürlich auch eine fundamentale Beschädigung von Gerechtigkeitsvorstellungen, gerade bei den älteren Menschen, die wirklich eigentlich sich immer an die Regeln gehalten haben, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die nur das Pech hatten, in Anführungsstrichen, sozusagen die Voraussetzung unserer Rentenformel nicht zu erfüllen und die jetzt nach vielen, vielen Jahrzehnten auch von harter Arbeit von Beträgen leben müssen, die dazu führen, dass man zum Sozialamt muss. Das ist natürlich auch aus Gerechtigkeitsüberlegung für diese betroffenen Menschen, also eine schwere Belastung.
Also ein ganz nachvollziehendes Gefühl von Ungerechtigkeit. Sprechen wir vielleicht noch am Anfang der Sendung so ein bisschen über die Ursachen von Altersarmut. Also wir sind jetzt schon so ein bisschen beim Politischen, bei der gesetzlichen Rente, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Vielleicht bleiben wir nochmal bei den Biografien, die eventuell in Altersarmut führen können. Ich würde ganz am Anfang nochmal einen Ausschnitt bringen wollen aus unserer Nachmittagssendung hier. Da haben wir uns mit der prekären Situation von Künstlern und Kulturschaffenden im Alter berichtet. Also ein Thema, das ich persönlich jetzt als freier Autor auch gut kenne, weil man einfach immer so viel Geld verdient, dass es gerade so geht. Und dann kriegt man vielleicht noch ein Kind, hat eine Familie, dann reicht es so gerade noch ein bisschen knapper und man denkt eben nicht an die Zukunft. Und irgendwann kommt dann dieser fatale Rentenbescheid und auf einmal stellt man fest, ups, das könnte unter Hartz-IV-Niveau sein. Hören wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Und zwar hören wir in diesem Ausschnitt den Musikmoderator Moderator und Kabarettisten Albrecht Metzger und die Grafikerin Maria Herrlich.
Ende der 60er Jahre, dieses ganze linke Spektrum und die neuen Gedanken und so. Und da hat Geld gar keine Rolle gespielt. Das war sowas von bäh. Und es gab vielleicht einen in deiner Bekanntschaft, der heimlich ein bisschen was auf die Seite gelegt hat. Also ich komme aus Schwarm, da steht es zu vermuten, ja, dass da einer dabei war, der schon mal vorgesorgt hat. Aber ansonsten, also das hat nun wirklich keinen interessiert.
Ich versuche immer, auch wenn es mir gut geht, mich darin zu stärken, einen positiven Glauben zu haben und nicht alles negativ zu sehen. Also ich möchte gerne meine Hoffnung haben, ich möchte gerne Perspektiven haben, ich möchte gerne so lange arbeiten, bis ich halt das Gras von unten sehe. Ja, anders geht's sowieso nicht.
Wir kommen ja gar nicht in den Bereich, wo man wirtschaften kann. Das ist ja kein Wirtschaften, wenn ich von meinem letzten Geld hier mir einen Sprudel kaufe. Ja. Das ist ja nur gerade mal so. Oder kufriert ist ja eigentlich die Blöße bedecken. Ja. Oder dass man ordentlich angezogen ist oder so, damit man teilnehmen kann hier am öffentlichen Leben.
Ein Ausschnitt aus unserer Nachmittagssendung SWR 2 Leben. Thema jetzt knapp bei Kasse, wovon im Alter leben. Wenn Sie mit uns sprechen möchten, wenn Sie über Ihre eigenen Erfahrungen sprechen möchten, 07221 2000, 07221 2000. Herr Sell, der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, also diese ganze Generation, die da auf einmal feststellt, dass sie an bestimmte Dinge, eben ans Alter, ans Vorsorgen nicht gedacht haben, ist das was Typisches?
Ja, das ist schon was Typisches für die Generation auf alle Fälle. Und es ist aber auch ein Zeitgeistproblem. Ich erinnere, bis in die 90er Jahre hinaus war das Vertrauen in die gesetzliche Rente sehr hoch. Und die Leute hatten überhaupt nicht solche Gedanken. Erst seit Ende der 90er Jahre wurde auch die Rentenversicherung insgesamt immer wieder kritisch in Frage gestellt. Und bei den jungen Leuten hat man ja heute oft schon den Eindruck, dass die schon kapituliert haben, bevor ihre Erwerbsbiografie beginnt, da kommt ja sowieso nichts bei rum. Das ist aber ein Produkt was der neueren Zeit. Also früher war das anders und das hängt auch damit zusammen, dass früher das Sicherungsniveau, also die Leistungen aus der gesetzlichen Rente deutlich höher waren. Wir haben ja enorme Rentenkürzungen gehabt seit Anfang des Jahrtausends und was Sie ansprechen bei den Künstlern, das sind natürlich auch diese unsteten Einkommensverläufe. Ich bringe Ihnen mal ein anderes Beispiel, ein Mann aus Frankfurt, den es wirklich auch gibt, der hat sehr früh eine Ausbildung zum Maler und Tapezierer gemacht. Der hat dann 20 Jahre in diesem Malerberuf gearbeitet und ist dann zur Stadtverwaltung gewechselt im Bereich Fähr- und Entsorgung, also Müllabfuhr, und hat da 25 Jahre gearbeitet. Zwischenzeitlich hat er geheiratet, dann wurde die Ehe später wieder geschieden und nach 45 Jahren war er so kaputt, dass er seit 2011 erwerbsunfähig ist. Und als er seinen Rentenbescheid bekommen hat, da hat er mehrmals lesen müssen, weil nach diesen 45 Jahren blieb ihm nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung gerade mal 720 Euro. Den Rest, den er noch hätte kriegen können, der ist durch den Versorgungsausgleich an seine frühere Ehefrau rübergegangen. Und er bezieht jetzt aufstockende Sozialhilfe nach 45 Beitragsjahren. Was ist ein Fehler? Er hat schlichtweg zu wenig verdient in diesen ganzen 45 Jahren. Also er hat immer unterdurchschnittlich verdient als Maler und später auch bei der Müllabfuhr.
Also ein gutes Beispiel dafür, wie man tatsächlich für jemand, der viel gearbeitet hat, dann trotzdem mit zu wenig am Ende rauskommt. Ja. Ein Beispiel haben Sie jetzt genannt. Ich würde gerne den Herrn Niethammer jetzt mal in die Sendung holen. Wir haben einen Hörer, der angerufen hat. Guten Abend, Herr Niethammer.
Guten Abend. Ich hoffe, die Verbindung mit Freisprecheinrichtung ist okay für Sie.
Wir hören Sie super im Moment. Ja. Erzählen Sie doch mal von sich. Also wie ist das mit, wo stehen Sie gerade in Bezug auf Ihre Rente?
Ja, also ich habe noch mit dem zarten Alter von 53, so 14 Jahre vor mir. Glücklicherweise macht mir mein Job Spaß. Ich wollte jetzt nur den Aspekt einbringen, dass im Gegensatz zu den anderen Hörern ich damals eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen habe, vor vielen Jahren, die ja sozialversicherungsbegünstigt war. Das heißt, man musste für den Beitrag keine Sozialversicherung zahlen. Auch ein Anreiz, um für das Alter vorzusorgen. Und zum einen mal durch D-Mark Euro hat sich der Betrag halbiert, obwohl überall die Preise gestiegen sind. Und der eigentliche Traum, sich dann im Alter davon einen Altersruhesitz zu kaufen, kannst du ja heute geht mehr Richtung Garage. Ja. Vor allem aber alles, was ausbezahlt wird, und da gab es ja eine Änderung der Gesetzeslage, muss ja Krankenversicherung und Sozialversicherung abgeführt werden. In der Höhe von 15-20%, was bei der heutigen Zinslage ja gar nicht mehr zu finanzieren ist. Wo ich mich jetzt also wirklich frage, soll ich da jetzt weiter einzahlen oder die Sache ruhen lassen? Aber es zeigt für mich halt, du kannst heute vorsorgen, wo du willst, sobald das Geld da ist. Also die Gesetzeslage hat sich geändert und schwupp, macht die ganze Sache auch keinen Sinn mehr.
Herr Niethammer, bleiben Sie mal in der Leitung eben. Herr Sell, an Sie einfach mal die Frage. Dieses so eine Grundidee, als die private Rentenvorsorge so ins Feld geführt wurde, war ja zu sagen, es gibt die gesetzliche Rente, es gibt daneben noch einen zweiten Teil, da müssen die Leute einfach privat vorsorgen und dann klappt das alles schon irgendwie. Und jetzt hat der Hörer das ja gerade sehr gut dargestellt, dass man jetzt auf einmal das Gefühl hat, ich kann mir nur eine Garage leisten mit diesem schönen Bild. Wo kommt es her, dieses Gefühl? Also so ein Gefühl von irgendwie von Unsicherheit.
Naja, das Gefühl, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das sind ja schlichtweg Tatsachen und die speisen sich aus zwei Quellen. Das erste ist, was der Hörer, der Herr Niethammer, angesprochen hat, es gab tatsächlich 2004 eine gesetzliche Änderung, die wirklich dreist war. Man hat sozusagen Vertrauensbruch begangen bei denen, die solche Versicherungen abgeschlossen haben, wie Herr Niethammer, weil man sozusagen hier die Beitragslast im Alter eingeführt hat. Damals waren schlichtweg die Krankenkassen klamm, die brauchten Geld und dann hat man sich das da geholt. Es ist ein massiver Vertrauensbruch, aber grundsätzlich steht ein anderes Problem dahinter. Als man mit der Riester-Reform diese Säule mit der privaten Altersvorsorge gestärkt hat, hat man gleichzeitig die gesetzliche Rente abgesenkt und hat gesagt, Leute, ist ja gar kein Problem, ihr kriegt ja viel mehr raus aus der privaten als aus der gesetzlichen, und das zeigt, was man nicht tun sollte. Man sollte nicht glauben, mit einem Sparmodell über 30, 40, 50 Jahre vorhersagen zu können, wie sich die Wertentwicklung darstellt. Denken Sie an die Finanzkrise und andere Geschichten. Also das Problem besteht darin, dass die private Altersvorsorge in Deutschland nicht als wie so ein Cappuccino, als Sahne obendrauf gedacht wird, sondern sie wurde benutzt, um die gesetzliche Rente, die einzige wirklich verlässliche Säule in der Alterssicherung, nach unten abzusenken. Und darunter leiden alle Rentner, auch die, die gar nicht vorsorgen wollten oder konnten.
Herr Niethammer, jetzt haben wir in dieser Sendung, versuchen wir einmal so klar zu machen, was die Situation ist, die da auf viele von uns zukommt. Und wir wollen auch so ein bisschen schauen, wie man dann so individuell vielleicht doch noch Lösungen für sich stricken kann. Jetzt mal haben Sie irgendeine kreative Vorstellung, jetzt mal abgesehen von der Unsicherheit, die natürlich da auch mitschwingt?
Ehrlich nicht. Also wir haben uns meinem Freundeskreis vor 2 Wochen über diese Situation unterhalten, was mir dann ziemlich die Laune verdorben hat, als ich das dann mal daheim nachgerechnet habe. Ich habe nur die Hoffnung, durch viel Sport und Burnout-Prophylaxe, meine 14 Jahre bis zur Rente überhaupt gesund zu bleiben. Wie sich das ganze Thema denn finanziell darstellt, muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Ich tue mein Bestes, aber ob das je ausreichen wird, ich verdiene sehr gut, also da will ich mich nicht beklagen, aber auf der anderen Seite habe ich noch 2 Töchter in der Ausbildung. Allein was so eine Studentenwohnung kostet und der Gesetzgeber sagt, das ist mit dem Kindergeld abgegolten, was gerade mal die Hälfte von der Miete ausmacht, da hadere ich gerade schon an der Gerechtigkeit unseres Sozialstaates.
Ja, also kann ich...
Aber eine kreative Lösung habe ich ehrlich gesagt auch nicht, außer dass ich jetzt in die Politik einsteige.
Also ich wünsche Ihnen da, wenn Sie es machen, viel Glück dabei und danke Ihnen für Ihren Anruf. Auf Wiederhören, Herr Niethammer.
Schönen Abend.
Gleichfalls. Herr Sell, vielleicht machen wir mal, Sie gehen ja auch gerade in die Richtung, weiten wir den Fokus nochmal tatsächlich auf die gesetzliche Rentenversicherung aus. Das, was uns bevorsteht, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt, genannt wird dann immer das Jahr 2025, ist, dass die Menschen älter werden, immer weniger Junge müssen mehr Ältere versorgen und dann 2025 um dieses Jahr herum kommen die geburtenstarken Jahrgänge, also die Babyboomer in Rente. Und das muss natürlich eher von den Jüngeren finanziert werden. Kommt da, wird es dann noch schwieriger für uns alle vorzusorgen?
Ja, also ich meine, man muss, glaube ich, einen Mechanismus verstehen, weil Vorsorge, da denken viele Menschen, ob bewusst oder unbewusst, an so das klassische Banksparmodell, ne? Also man zahlt jeden Monat was ein auf sein Konto und das bleibt da liegen und verzinst sich hoffentlich und am Ende hole ich die Summe ab und kann davon leben. Aber so funktioniert die Alterssicherung nicht, vor allem nicht von Millionen Menschen. Die gesetzliche Rentenversicherung funktioniert ja so, dass sie von der Hand in den Mund leben. Das heißt, die Beiträge von heute sind die Ausgaben von heute für die Rentner. Und da beißt die Maus keinen Faden ab. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge, also dann ab 2025 ganz stark in die Rente gehen oder gehen wollen, dann werden sie auf dünner besetzte jüngere Jahrgänge stoßen. Und dann muss jeder Jahrgang immer aktuell die notwendigen Renten finanzieren aus dem Volksvermögen, aus der Wertschöpfung. Und das ist der entscheidende Punkt. Das müssen sie aber auch bei der Kapitaldeckung. Wenn sie jetzt verstärkt auf Aktien oder Immobilien setzen würden, wie das einige Politiker fordern, dann müssten die in dem Moment, wo die Leute in Rente gehen, aufgelöst werden. Man müsste die verkaufen, um das Geld flüssig zu machen. Das heißt, sie können immer nur in dem Moment die Alterssicherung für Millionen erwirtschaften. Und deswegen wird es allein wegen der steigenden Zahl an Rentnern ein Problem geben. Ja, und es wird vor allem dann ein Problem geben, wenn wir eine halbwegs menschenwürdige Alterssicherung für die vielen im unteren Einkommensbereich sicherstellen wollen, dann muss man bei anderen natürlich etwas wegnehmen. Man muss umverteilen. Da kommt man nicht dran vorbei.
Also auf da sind wir wieder bei der sozialen Schere. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der uns begleiten wird. Jetzt haben wir noch einen Hörer hier in der Sendung, Herrn Giovanni Derjutz, wenn ich den Namen richtig sage. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ich habe es nicht ganz richtig.
Deriu war richtig.
Deriu.
Ja. Ja. Vielen Dank, dass Sie mich zuschalten.
Ja.
Ja, ich bin in der Kommune tätig als Sozialpädagoge, mache schon seit Jahren das ganze Programm mit Menschen, die in Armut leben oder wieder in den Job gebracht werden müssen. Ich selber, Jahrgang 71, gehöre einer Generation an, die vielleicht klagen wir manchmal auf hohem Niveau, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, Altersvorsorge, wovon denn? Wie will man noch irgendetwas von seinem Gehalt, wenn man Kinder hat, die habe ich, abknapsen, um noch groß für seine Rente vorzusorgen. Ich selber habe früher schon während des Studiums dem Armutsforscher und Armutspapst Professor Hanisch gern zugehört, der die Sachen, die wir jetzt haben, schon prognostiziert hat, wie es sein wird mit prekären Arbeitsstellen, wovon soll die Rente finanziert werden. Aber es ist ganz klar eine Angelegenheit des Staates, die Steuern richtig einzusetzen. Vorher sind schon zig Beiträge gefallen. Ja, wie sparen, wovon sparen? Und ich finde es skandalös. Man sieht es auch an der Politik, die schmiert ab. Und zuletzt wollte ich nur sagen, ich war gestern nach langer Zeit mal wieder in einem Tafelladen, um die Ehrenamtlichen vor Ort zu besuchen, um zu fragen, wie geht's. Das war im Schwäbischen Wald. Hochmotivierte Ehrenamtliche, die wirklich selber schon in Rente sind und die uns sagen oder mir gesagt haben, es gibt Bürger, vielleicht 20% neben diesem Tafelladen war, der Rest schämt sich. Es gibt Mütterchen, die warten extra, bis nicht zu viele Leute vorm Laden sind und erst dann gehen sie in den Laden, weil sie, das ist so in dem Kopf drin, wie kommt es, dass du Hilfe brauchst, statt diese Hilfe anzunehmen. Wir wissen ja, dass das Thema schon seit 10 Jahren ist. Also es gilt wirklich eine Offensive zu starten, dass sich die Menschen nicht schämen müssen.
Herr Derjutz, also man hört bei Ihnen ganz klar die Empörung auch raus bei diesem Thema. Wenn Sie mit diesen, jetzt zum Beispiel andere Leute beobachten, diese älteren Damen zum Beispiel an der Tafel, stellen Sie, wie erleben Sie das jetzt, außer jenseits der Scham, also dass Sie nicht darüber reden wollen, finden die auch noch andere Möglichkeiten, da irgendwie sich über Wasser zu halten und vielleicht doch noch mit Würde durchzukommen? Oder ist es wirklich, muss es vom Staat kommen?
Also ich finde eine Rente oder vom Staat oder einfach von der Rentenversicherung, wenn man Kinder großgezogen hat und nicht arbeiten konnte, Wenn man lange gearbeitet hat, aber unter prekären Verhältnissen, dann sehe ich irgendwo, wie soll ich sagen, Sie haben schon recht, empört bin ich, dann muss die Rente einfach ausreichen. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Und vielleicht sagt man ja, der Deri oder andere, ihr bemüht Klischees, aber diese alten Menschen, die nach Pfandflaschen suchen, hat die erlebe ich bei mir in der Stadt selber, wenn ich abends nach Hause komme oder Samstagvormittags, dass da ein alter Rentner, einmal habe ich einen angesprochen, warum er das macht, und in der Tat hat er gesagt, ah, reicht Geld nicht mal für ihn, aber er möchte sogar seinem Enkel noch Geld zuschießen für sein Studium. Also manchmal, wer da nicht empört ist oder sprachlos ist, und für mich ist es fast, ja, Politikversagen, ganz klar. Ja,
also ich danke Ihnen, dass Sie nicht sprachlos geblieben sind, sondern auch mit uns darüber gesprochen haben. Danke sehr, Herr Deriot. Herr Sell, ich gebe es mal direkt an Sie weiter als Frage. Was kann man da tun eigentlich? Also es steckt ja nun nie wirklich hier drin, irgendwie diese Forderung, man muss, es darf nicht sein, dass alte Menschen, die gearbeitet haben, in so eine Situation kommen.
Ja, also unabhängig davon, ob man jetzt ein ganz anderes System einrichtet, Sie könnten im bestehenden System etwas tun. Und ich will das mal wieder mit ganz konkreten Beträgen mal verdeutlichen. Stellen Sie sich jemanden vor, der heute zu Mindestlohn arbeitet, dem gesetzlichen Mindestlohn. Noch 8,84 Euro wird ja auf tolle etwas über 9 Euro angehoben im nächsten Jahr erst. Aber wenn der 45 Jahre lang, also in Vollzeit, zu diesem Lohn arbeiten würde, fortgeschrieben, käme er heute auf eine Rente von 691 Euro aus der gesetzlichen Rente. Das ist ja unter dem Hartz-IV-Satz. Ja, das liegt einfach daran, dass er nur 50% vom Durchschnitt verdient. Was könnten Sie machen? Sie könnten etwas machen, was wir bis 1992 in diesem Land hatten. Das hat man damals aus Kosten, aus Spargründen abgeschafft. Damals gab es die Rente nach Mindesteinkommen. Da hat man diese Leute, die unterdurchschnittlich verdient hatten und damit niedrige Rentenansprüche hatten, die hat man aufgestockt, man auf 75% des Durchschnitts. Und das würde für unseren Mindestlöhner statt 691 Euro im Monat 1047 Euro bedeuten. Allein an diesem Differenzbetrag. Das wäre für den also ein Riesensprung, und das könnte man mit einem Instrument machen, was wir wohlgemerkt schon mal hatten, wenn man denn politisch wollte. Und es kostet natürlich Geld, das ist erstmal klar, aber das ist ja auch Geld, was wieder in Ausgaben fließt, die Rentner geben das aus und so weiter, sind also nicht nur Kosten. Also mit dem Beispiel will ich zeigen, wo man ansetzen müsste. Wir werden in Deutschland kritisiert für einen Punkt. Es gibt Gewinner im Rentensystem, da müssen wir uns drüber im Klaren sein. Aber die OECD kritisiert Deutschland dafür, dass in keinem Land, in keinem Industrieland die Geringverdiener so schlecht im Alter abgesichert sind wie in Deutschland. Das schreiben die uns seit Jahr für Jahr in ihren Rentenberichten ins Stammbuch. Und es ändert sich an der Stelle leider nichts, weil man offensichtlich diesen Sprung zu machen nicht bereit ist.
Knapp bei Kasse. Wovon im Alter leben? Darüber sprechen wir heute in SWR 2 Tandem Hörer Live. Und wenn Sie mit uns sprechen möchten, wenn Sie von Ihren eigenen Erfahrungen mit der Rente, mit zu wenig Rente, vielleicht auch mit genug Rente sprechen möchten, rufen Sie uns an unter 07221 2000. Wir sprechen jetzt mit einem Hörer, mit Herrn Uwe Loschen. Guten Abend, Herr Loschen.
Guten Abend, Loschen aus Rottweil.
Ja, Sie sind jetzt Rentner.
Also ich bin noch nicht Rentner, noch nicht, ja. Ich habe nur 6 Jahre bis 67, ich habe ein Handicap, ich arbeite Teilzeit, bekomme jetzt gerade mal so den Mindestlohn. Also ich weiß, dass ich von meiner Rente später nicht leben kann. Und ich gehe davon aus, dass es vielen anderen Menschen auch so geht, selbst wenn ein Mensch Vollzeit arbeitet, wie der Herr Professor gesagt hat, dann kann man von der Rente dann ja wirklich nicht alleine leben. Mein Impuls vorhin war, dafür zu sorgen, eine Infrastruktur zu schaffen. Also Tafelläden ist bisher halt nicht ausreichend, aber man könnte den Menschen dafür entlohnen, dass sie nicht nur ein Ehrenamt machen, dass es Bürgerarbeit ist, und andererseits die Menschen, die Geld zur Verfügung haben, dann eben über Sozialbeiträge, die bitten, dass sie da was dazu beitragen. Für die Menschen, die mehr Geld übrig haben, müsste es eigentlich auch sinnvoller sein, weil die haben vielleicht Muffe, ja, die Steuern, die sind nicht zweckgebunden, da kann der Staat mitmachen, was er will, aber die Sozialbeiträge, da kann man ja noch wissen, wofür das gut ist. Das könnte zur Motivation der Menschen, die Geld dabei steuern können, beitragen.
Herr Loschen, also, erlauben Sie mir, dass ich nochmal bei Ihnen ganz konkret nachfrage. Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Rente denken, dann sagen Sie, das wird nicht ausreichen. Haben Sie denn für sich so eine Art Plan B, wo Sie sagen, dann muss ich eben im Alter noch arbeiten oder ich muss meine Wohnsituation ändern?
Dass ich im Alter möglichst lang arbeiten kann und dass ich dann nicht lange in Pflege muss.
Ja.
So, auf dem Punkt.
Ja, also auch ganz nüchtern.
Ja. Ja,
würden Sie denn, also wir wollen es ja gar nicht befürworten, wir versuchen hier einfach nur auszuloten, wenn das staatlich nicht funktioniert, welche Wege die Menschen da für sich finden können möglicherweise. Haben Sie schon mal mit anderen darüber gesprochen oder für sich so Gedanken gemacht?
Ja, also dieses Gemeinschaftliche, also man kann im Alter, selbst wenn man gehandicapt ist, kann man immer noch ein bisschen was machen. Und so als Bürgermentor hatten wir da auch die Idee, dass die Menschen etwas für sie einander tun können, dass es Tausch gibt, dass man also nicht für alles Geld ausgeben muss, sondern dass man dann auch merkt, ich kann noch was Sinnvolles beitragen. Ich bin nicht total zwecklos, ich bin nicht total altes Eisen. Und solange ich was beitragen kann und sei es auch bloß den Menschen davon erzählen, wie es was früher war und was man da vielleicht für heute noch annehmen kann. Also solange ich das kann, hat das Leben auch einen Wert, hat es auch einen Sinn.
Bleiben Sie mal noch in der Leitung, Herr Loschen. Danke. Ja. Herr Sell, also was ich da jetzt auch raushöre, ist Arbeiten im Alter einerseits notwendig, weil die Rente nicht ausreicht, andererseits aber auch ein Gefühl von Würde, das sich damit verbindet, also ein Gefühl von noch gebraucht werden. Wie sehen Sie das denn?
Ja, wir haben ja immer wieder die Diskussion über arbeitende Alte und man kann das einfach sagen, es ist mindestens die Hälfte macht es wirklich aus finanzieller Not, weil die auf jeden Euro angewiesen sind. Auf der anderen Seite gibt es genau dieses Gefühl, noch dazu zu gehören, teilzuhaben, irgendwo andere soziale Kontakte zu haben. Und der Beitrag des Hörers zeigt in meinen Augen sehr deutlich, wo eine positive Zukunftsgestaltung liegen muss. Wenn wir uns mal lösen, nur von den reinen Geldbeträgen, dann ist ein großes Altersarmutsproblem die Einsamkeit der armen Alten und vor allem die Einschränkung der Mobilität. Denn viele der armen Alten sind auch gesundheitlich gehandicapt, sind eingeschränkt. So, und das heißt, die Kommunen, die kommunale Ebene muss das Hauptschlachtfeld der Zukunft werden. Dort brauchen wir Strukturen, die auch Mobilität ermöglichen. Und das kann man dann wieder verbinden mit Ehrenamt, mit teilweise bezahlter Ehrenamt, denn es gibt tatsächlich welche, die würden sich über jeden Zuschuss für eine ehrenamtliche Arbeit freuen, die brauchen die auch. Und das kann man ja eigentlich nur vor Ort organisieren. Und das muss man auch im Zusammenhang mit den Pflegeaufgaben sehen, die auf uns zukommen. Das müssen sie auf der örtlichen Ebene vor Ort in den Kommunen organisieren. Und da müsste die Reise eigentlich hingehen.
Also finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, diese Einsamkeit, also wirklich an die Lebenswirklichkeit dieser Menschen ranzugehen, das ist jetzt nicht nur von den Zahlen her zu sehen. Zu dieser Einsamkeit, zur Teilhabe umgekehrt, gehört natürlich auch sowas wie ins Theater gehen können, am kulturellen Leben zum Beispiel teilnehmen. Vielleicht nochmal ganz kurz an Sie, Herr Loschen. Ist das, wie sehen Sie das jetzt auf Ihre Rente projiziert, wenn es dann einfach mal weniger Geld ist? Wie wichtig wird es sein, da weiter teilhaben zu können? Und wo sehen Sie so Möglichkeiten für sich, da vielleicht auch Gemeinschaft für sich zu schaffen, auch wenn es mal knapp ist?
Ja, also ich hoffe, dass ich dann mit Menschen zusammenleben kann, dass ich denen auch dienstbar sein kann, dass sie etwas für mich machen können, dass ich hoffe dann, dass die Gemeinde vielleicht dann so weit ist, dass sie sagt, ja, ein Mensch, der kann meinetwegen günstig mit dem Bus fahren oder muss dafür nichts bezahlen, dass man überall hinkommen kann und ja, so hoffe ich, das so zusammengeschustert zu bekommen. Und das hat dann ja auch noch einen Anreiz, dass ich sage, ja, das ist dann noch eine Aufgabe, da kann ich dann noch dran tüfteln. Und zwar eine Aufgabe, die nicht von vornherein sinnlos erscheint. Also wenn ich nur auf den Geldbetrag schaue, da kann ich nicht sehen, wie ich da auf den Geldbetrag 1.000 Euro im Monat kommen soll. Also das ist für mich aussichtslos. Selbst mit den kleinen Zusatzrenten, die ich abschließen konnte. Also das wird vielleicht gerade so gut für die Miete reichen und dann, ja, den Rest muss ich irgendwie selber organisieren.
Herr Loschen, vielen Dank.
Danke.
Also, wir haben vom Herrn Loschen auch nochmal gehört, wie wichtig es ist, dass die Infrastruktur so geschaffen wird, dass man da wirklich auch würdevoll und aktiv im Alter leben kann. Wir haben das Glück, gleich noch einen Hörer hier zu haben, mit dem wir gleich weitersprechen möchten. Herr Schneider, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
So, wie ist denn jetzt Ihre Situation? Also wo schildern Sie doch mal, wo Sie stehen in Bezug auf unser Thema?
Ja, ich bin auch 53 Jahre alt und mache mir natürlich auch Gedanken darüber. Aber der Herr, der vorhin gesprochen hat, hat ja auch gesagt, dass er keine richtige Lösung sieht. Ich habe einen ganz pragmatischen Vorschlag. Dieser Meridian, über den gesprochen wird, über diese 1.000 Euro, den würde ich als Rechenfehler der Gesellschaft jedem Rentner sofort zur Verfügung stellen. Unabhängig davon, was er vorher in seinem Leben gemacht hat. Egal, ob er Hausfrau war, Architekt, Millionär. 1.000 Euro muss dieser Mensch in unserer Gesellschaft in seinem Leben wert gewesen sein. Das kann es gar nicht sein, dass ein Mensch für die Gesellschaft nichts wert gewesen ist. Deswegen würde ich schon mal das Dasein in der Gesellschaft mit diesen 1.000 Euro zum Renteneintritt belohnen. Das wäre mein Vorschlag. Alles, was er sich selbst erarbeitet hat über die Rentenabsicherung, das ist dann sein Zubrot, was er noch zusätzlich hat. Aber diese 1.000 Euro muss ein Mensch unabhängig davon bekommen, was er vorher in seinem Leben gearbeitet hat. Ob er Krankenpfleger war, Millionär, Architekt, völlig egal. Ob er im Gefängnis gesessen hat, diese 1.000 Euro gehören jedem Menschen als Mindestmaß der Würde, die er laut Verfassung auch zu haben hat.
Also das ist mein Vorschlag. Herr Schneider, ich danke Ihnen für Ihren Vorschlag. Bleiben Sie auch kurz in der Leitung, wir können gleich weiterreden. Herr Sell, ich gebe es an Sie weiter. Also ein Vorschlag, um die Würde zu sichern, die Würde zu schützen. Andererseits, wie ist es mit der tatsächlichen harten Finanzierung? Wäre sowas möglich?
Natürlich wäre das möglich, weil sozusagen das ist ja eine zentrale Kritik an Deutschland, dass wir keine Mindestrenten, keine Grundrenten haben. Und ich rede von einer richtigen Grundrente. Was wir haben, ist eine Sozialhilfe, bedürftigkeitsgeprüft. Da müssen Sie sich ausziehen bis auf die Unterhose. Da wird auch alles angerechnet. Das, was der Hörer, der Herr Schneider meint, ist etwas anderes. Das wäre eine Grundrente. Und schauen wir in unsere Nachbarländer, dann werden Sie sehen, wir haben fast überall dort Grundrenten, auf die sie einen individuellen Anspruch haben, wo keiner fragt, mit wem lebst du zusammen irgendwie, ist da sonst noch irgendwas. Nehmen wir die Niederländer, dort bekommt jeder, der sein Leben in den Niederlanden verbracht hat, bekommt eine staatliche Grundrente von zurzeit 1.200 Euro und das bekommt auch jemand, der sein Leben lang Teilzeit gearbeitet hat, 20 Stunden. Und darüber hinaus bekommen die dann Renten, abhängig von dem, was sie an Beiträgen von ihrem Beruf und so weiter gezahlt haben. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir in Deutschland diskutieren müssen, dass man Mindestrenten einführt oder verstärkt dann auch, weil das ist etwas anderes als Sozialhilfe. Das ist ganz, ganz wichtiger Unterschied und ich kann das in dem Sinne nur unterstützen.
Herr Schneider, was, wenn Sie das hören, was machen Sie da? In die Niederlande ziehen? Nein.
Ich habe das nicht gewusst, dass es in den Niederlanden schon weit ist.
Ich fand es auch sehr spannend, ja.
Diskutieren würde ich das auch gar nicht mehr, sondern ich würde das ins nächste Parteiprogramm von jemandem reinnehmen, der unbedingt in der Bundesregierung sein möchte. Und das über Mikrosteuern finanzieren. Das muss einfach gehen, dass es über irgendwelche kleinen Steuern für Transaktionen am Finanzmarkt, wo auch immer herkommt das Geld, denn anders geht es nicht. Man muss das einfach mal festlegen, dass das jetzt so ist. Und dann wird das auch gemacht. Und ich glaube, da sollten sich einige in den Parteien mal Gedanken machen, ob sie damit nicht die eine oder andere Wahl für sich besser gestalten können, wenn sie das mal einmal festlegen.
Ja, also so. Klare Ansage, Herr Schneider, und auch ein Aufruf an die Politik. Ich danke Ihnen.
Ja, guten Abend. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wieder.
Herr Sell, gehen wir mal nochmal in diese Richtung weiter. Also die Frage, wie finanziert man sowas eigentlich, wenn man da insgesamt das Rentenniveau steigern möchte? Der Hörer hat ja gerade ganz, ganz konkrete Vorschläge gemacht. Vielleicht auch nochmal den großen Horizont. Wenn die Renten so auseinanderklaffen, also wenn es wirklich auch viele Rentner gibt, denen es gut geht und auch noch geben wird, wie ist das mit dem sozialen Ausgleich? Also muss man es vielleicht auch woanders hernehmen?
Ja, und es wird natürlich immer schwieriger, je länger wir uns vor dieser Umverteilungsaufgabe drücken. Ich möchte nur eine kleine vielleicht Korrektur vornehmen. Es wird in der öffentlichen Diskussion, in den Medien hier immer sozusagen, das kostet Geld. Und der normale Bürger denkt dann immer sofort, wie kosten bei uns, wir zahlen was und das Geld ist weg. Aber wenn Sie jetzt beispielsweise sehen, dass die Rentner gerade im unteren und mittleren Einkommensbereich eine Konsumquote von 100% Prozente haben. Die geben das Geld aus. Damit wird der Einzelhandel Handwerk finanziert. Die zahlen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Also volkswirtschaftlich sind die Nettokosten wesentlich geringer als die Bruttokosten. Das möchte ich immer wieder gerne hervorheben, weil das so ein bisschen untergeht. Und die Leute denken immer nur, da fließt ein Riesengeldbetrag weg und ist dann verschwunden. Aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir werden zusätzliche Umverteilungselemente haben müssen. Wir werden über eine stärkere Steuerfinanzierung reden müssen. Und diese Diskussion ist natürlich für die politischen Parteien eine ganz schwierige. Und sie ist auch deswegen schwierig, weil man sehen muss, dass die Älteren, die also materiell gut aufgestellt sind, denen es wirklich gut geht und sie sollen auch ihren Lebensabend genießen, die haben eine überdurchschnittliche Wahlbeteiligung. Während wir leider sehen aus der Forschung, dass die unteren Einkommensgruppen und auch die alten Armen sehr niedrige Wahlbeteiligung haben. Und das wissen die politischen Parteien auch. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist ein Versuch, einen Erklärungsgrund für die Distanz politischer Parteien zu diesem Thema auch mit in die Diskussion zu bringen.
Womit wir jetzt auf der Gefühlsebene, also bei den Emotionen, dann auch wieder bei der Scham sind vielleicht. Also bei Menschen, die sich nicht äußern wollen, die nicht über ihre Armut reden möchten und dann sich auch nicht in den politischen Prozess einbringen als Wähler.
Ja, und die auch oft nicht sichtbar sind. Also die, was wir heute auch schon gehört haben in der Sendung, ich bin oft bei Tafeln unterwegs und die berichten alle, die Praktiker dort von den Tafeln, dass wir in den letzten 8-9 Jahren einen wirklich erheblichen Anstieg bei den Kunden der Tafeln gehabt haben, die über 65 sind. Und die Lebensmittelversorgung durch die Tafeln ist dort wirklich für das letzte Drittel des Monats für viele ältere Menschen quasi die Sicherung geworden. Und das ist natürlich ein Alarmsignal für eine Gesellschaft. Und da sollte man einfach hinhören. Nur sehen sie die kaum. Also in den Innenstädten, da sehen sie die Menschen, die konsumieren, die aktiv sind, die mobil sind. Aber die älteren Armen, die sehen wir nicht. Und wo ich mir sehr viel Sorgen mache, was wir einfach mitbedenken müssen, schauen Sie sich die Mietentwicklung an, die wir haben, die ja schon Normalverdiener im Erwerbsleben jetzt an den Rand der Belastungsfähigkeit oder darüber hinaus bringt. Das ist natürlich für viele der älteren Armen ein echtes Problem, weil die können auch ihre Situation nicht mehr ändern, dadurch, dass sie irgendwie noch groß arbeiten gehen oder so. Und die leiden unter der Mietkostensteigerung ganz, ganz enorm.
Also ganz wichtiger Punkt mit der Wohnsituation. Das würde ich jetzt gerne weiterreichen an einen weiteren Hörer, der sich gerade meldet. Herr Göttger, guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie mich doch einfach mal fragen. Also Sie sind jetzt ungefähr um die 60. Wie ist das mit der Wohnsituation? Also ist das was, wo Sie sich Sorgen machen in Bezug auf die Rente?
Nein, deswegen nicht, weil ich Eigentum habe. Aber wenn ich mir überlege, was ich irgendwann mal an Rente kriege, also was mir die Rentenversicherung schon jährlich immer zuschickt, dann graust es mich davor.
Ja, Sie rufen jetzt auch an mit einem ganz konkreten Vorschlag. Vielleicht berichten Sie uns mal, was Sie da in petto haben.
Ja, also ich fände es richtig, wenn man diese Beitragsbemessungsgrenze abschaffen würde. Die gibt es in der Krankenversicherung und die gibt es in der Rentenversicherung. Das heißt also, derjenige, der ein hohes Gehalt hat, sag ich mal 5.000 Euro im Monat verdient oder so, der zahlt genauso viel in die Rentenversicherung ein, wie der 10.000 oder 100.000 oder 1 Million im Monat verdient. Und das ist einfach unfair.
Ja, wir sind ja so ein bisschen schon in der Schlussphase unserer Sendung. Also ich bedanke mich einfach bei Ihnen, Herr Göttger, und gebe genau diese Frage jetzt einmal weiter an den Herrn Sell. Also ist das zum Beispiel, da geht es jetzt auch um Umverteilung, da geht es auch um die höheren Einkommen. Was halten Sie denn von diesem Vorschlag?
Auch hier kann ich wieder nur auf das Ausland verweisen. Wir haben diese Beitragsbemessungsgrenzen in anderen Rentensystemen nicht. Und ich nehme mal ein Beispiel, die Schweiz. In der Schweiz ist es so, dass alle Bürger einzahlen müssen in die AHV, das ist die Schweizer Rentenversicherung. Und zwar unabhängig davon, ob sie Arbeitnehmer, Selbstständige, Beamte sind. Und es gibt in der Schweiz eine Basisrente, also quasi eine Mindestrente. Und es gibt aber auch eine Maximalrente, die ist doppelt so hoch wie die Mindestrente. Einzahlen müssen Sie in der Schweiz aber über die Kantone im Durchschnitt gemittelt etwa 9% des zu versteuernden Einkommens. Und zwar ohne Obergrenze. Das heißt, der Millionär drückt also einen richtig großen Betrag ab für die Alterssicherung. Und das begründen die Schweizer, die ja ansonsten wirklich sehr erdverbunden und konservativ sind, dass sie sagen, wenn wir unten Mindestrenten gewähren wollen, die halbwegs vor Altersarmut irgendwie schützen, dann müssen wir uns natürlich das Geld irgendwo anders, also oben holen. Das ist eine einfache buchhalterische Logik. Und Sie sehen, diese Beitragsbemessungsgrenzen, die sind schon sehr problematisch, weil sie führen natürlich dazu, dass die oberen Einkommen, also mit jedem Euro, der da drüber liegt, nicht mehr zur Finanzierung dieser Aufgabe herangezogen werden.
Also wir haben hier ein Thema, das ist einerseits sehr technisch, wir haben es auch gerade gehört, man muss an technischen Schrauben drehen, es sind aber die wichtigen, die großen Gefühle von Menschen dahinter. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Sell, auch nochmal für den Ausblick jetzt, den interessanten Ausblick auf die Nachbarländer. Also vielen Dank, dass Sie sich für unsere Sendung und die Hörer Zeit genommen haben und vielen Dank nochmal an die Hörer, dass Sie mit uns diskutiert haben und Ihre ganz persönliche Situation hier eingebracht haben. Das war SWR 2 Tandem Hörer Live. Redaktion hatte Petra Malwitz, in der Technik Marc Löffler und mein Name ist Patrick Bartarilo. Jetzt anschließend kommt Lesenswert, die Buchkritik. Ihnen allen noch einen schönen Abend.